Günter Grass, beim Häuten der Zwiebel. Gelesen von Heiner Lenz und Michel Winter.
Was für eine Ironie. Stets hatte sich Günter Grass als großer Moralist der nachkriegsdeutschen Literatur aufgespielt. Er hatte rechtes Denken und Nazi-Strukturen aufgespürt und öffentlich verurteilt. Und nun gab ausgerechnet er im Rahmen der Veröffentlichung seiner autobiografischen Erzählung beim Häuten der Zwiebel zu, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein. Über 60 Jahre lang, bis ins Jahr 2006, hatte er sich über seine eigene Beteiligung an den Verbrechen des Dritten Reichs ausgeschwiegen. Keine Frage, das späte Outing war ein Skandal, der zu Recht zahllose Kritiker der Grasschen Doppelmoral auf den Plan rief. Doch beim Häuten der Zwiebel enthält weit mehr als nur dieses Eingeständnis. Die autobiografische Erzählung handelt von einem naiven Jungen, der von der Propagandamaschine zum Jungnazi und schließlich zum Soldaten gemacht wird. Von einem 17-Jährigen, der in den letzten Tagen des Krieges verletzt wird, im Gefangenenlager halb verhungert und sich anschließend durch ein zerbombtes Nachkriegsdeutschland schlägt, ohne zu wissen, ob seine Eltern im fernen Danzig überlebt haben. Die Blinks erzählen in chronologischer Reihenfolge eine entscheidende Lebensphase des Autors nach, vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zur Veröffentlichung seines ersten Romans »Die Blechtrommel«. Wie wurde man zum glühenden Nazi? Wie fühlte sich das Leben als solcher während des Zweiten Weltkriegs an? Wie ging es zu in britischen Gefangenenlagern? Und vor allem, wie wurde aus dem jungen Nazi Grass ein erfolgreicher Autor? In diesen Blinks erfährst du es.
Blink Nummer 1. Ein Junge, der wusste, wann er zu schweigen hatte.
Mit dem Erinnern ist es doch so. Wenn du dich ihm einmal hingibst, bringt die eine Erinnerung meist gleich die nächste hervor. Insofern gleicht der Prozess dem Zwiebelschälen. Trägst du eine Schicht ab, stößt du schon auf die nächste. Willst du an die tiefen Erinnerungen, musst du erst einmal viele oberflächlichere Schichten abtragen. Und wie dir das Häuten der Zwiebel die Tränen in die Augen treiben kann, so vermag auch das Erinnern weh zu tun. Kommt mit ihm doch womöglich so manches zutage, das du gern für immer im Verborgenen gehalten hättest. Wenn sich Günter Grass an seine Jugend erinnert, kommt er nach dem Abtragen der ein oder anderen Zwiebelhaut vor allem auf eines: dass sein jugendliches Ich erstaunlich sparsam mit Fragen nach dem Warum umging. Angebracht gewesen wäre ein Warum beispielsweise, als Onkel Franz plötzlich nicht mehr da war. Onkel Franz war Teil von Grass' kaschubischer Familie mütterlicherseits. Die Kaschuben sind ein westslawisches, in Pommern angesiedeltes Volk. Jener Franz arbeitete als Briefträger bei der polnischen Post. Als die Nazis diese im Zuge des Überfalls auf Polen am 1. September 1939 übernehmen wollten, gehörte Franz zu ihren Verteidigern. Nach kurzem und chancenlosem Kampf ließ man ihn und seine Mitstreiter standrechtlich erschießen. Mit dem Onkel blieben fortan auch dessen polnische Frau und Günthers Cousinen den sonntäglichen Treffen fern. Niemand sprach über ihren Verbleib. Und Günther fragte nie. So erfuhr er erst etliche Jahre später, dass man sie wie zahllose andere zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ins kaschubische Umland abgeschoben hatte. So plötzlich wie der Onkel verschwand auch Günthers Schulfreund Wolfgang Heinrichs, der auf wundersame Weise stets mehr von den deutschen Feldzügen wusste als alle anderen. Der Grund dafür war, dass Wolfgangs Vater als Antifaschist heimlich den britischen Feindesfunk hörte. Als er aufflog, landete der Vater im Gefangenenlager. Wolfgangs Mutter erhängte sich und er musste zur Großmutter aufs Land. Doch selbst bei seinem Freund fragte Günther nicht nach. Ja, der eigentlich aufgeweckte, teils vorlaute Junge war mit einem Mal ganz still, wenn wieder einmal jemand fehlte. Nur über eines ist sich der zwiebelschälende Grass viele Jahre später nicht sicher, ob er aus Angst oder Unwissen schwieg. Armut prägte Günthers weitere Jugend im nunmehr annektierten Danzig. Jeder, den er kannte, war arm. Dennoch konnten sich die meisten seiner Mitschüler zumindest über ein kleines Taschengeld freuen. Nachdem er sich mehrfach darüber beschwert hatte, zeigte ihm seine Mutter eines Tages ein Büchlein. Hierin hatte sie sauber die Schulden der Kundinnen ihres Kolonialwarenladens vermerkt. Eigentlich wollte sie ihm nur vermitteln, dass andere es auch nicht besser hatten. Doch bald schon trieb Günther die Schulden gegen eine kleine Provision selbst ein und gelangte so an ein zufriedenstellendes Taschengeld. Das Schuldeneintreiben sollte sich später noch auf ganz andere Weise bezahlt machen. Grass hatte so nämlich Zugang zu zahllosen Häusern und erlebte die Schicksale ihrer Bewohner aus nächster Nähe. Er hörte, sah und roch die Armut seiner Nachbarn. Die Eindrücke, die er hier sammelte, würde er später zu Prosa verarbeiten.
Link Nummer 2. Armut und Propaganda machten den Soldaten.
Denkt Grass an sein jugendliches Ich der frühen Kriegsjahre, sieht er sich vor allem lesend. Er war ein wilder Leser, las alles, was er im Bücherregal seiner Mutter finden konnte, und als er dort keinen neuen Stoff mehr fand, fiel er über die Danziger Stadtbibliothek her. Von Eichendorff, Kleist und Hölderlin hatten es ihm angetan, aber vor allem das Mittelalter faszinierte ihn, was sich auch in den ersten Schreibversuchen des 14-Jährigen widerspiegelt. 1941 versuchte er sich an einem Roman über die Kaschuben. Er spielte in der Ritterzeit. Doch wieso schrieb er nicht über das, was direkt vor seiner Nase geschah? Das Leid der Kaschuben, die weder als deutsch noch als polnisch galten, die man zum Kriegsdienst zwang und aufs Land vertrieb. Auch die Deportation der letzten Danziger Juden, die zeitgleich stattfand, hätte sich als Romanstoff angeboten. Doch der 14-jährige Grass sah nicht und wollte nicht sehen, fragte nicht und wollte nicht fragen. 1943 endete seine Schulzeit abrupt, als er zum Dienst als Luftwaffenhelfer eingeteilt wurde. Hier wurde er ausgebildet, Stadt und Hafen vor Angriffen zu schützen. Endlich nahm man ihn und seine Kameraden ernst. Damals entwickelte der 15-Jährige die fixe Idee, Soldat zu werden. Ihm gefielen die Blicke, die seine Uniform anzog. Hinzu kam, dass ihm die Zwei-Zimmer-Wohnung bei jedem Besuch im Elternhaus kleiner vorkam. Die Schwester nervte mit ihren Liedern, die Mutter mit ihren Sorgen. Nicht einmal ein eigenes Klo gab es. Diese Enge war nicht auszuhalten. Grass war ein durch und durch treuer Jungnazi. Einer, der das Vaterland umzingelt von Feinden sah und der beim Baden in der Ostsee mit seinen Freunden Geschichten über deutsche U-Boot-Helden austauschte. Die waren angeblich drauf und dran, Norwegen einzunehmen. Im Kino schaute er derweil Filme wie Kolberg, der unter Aufsicht von Propagandaminister Goebbels produziert worden war und den Durchhaltewillen der deutschen Soldaten stärken sollte. Die Wochenschau, die Grass vor manchem Kinofilm zu sehen bekam, radikalisierte ihn zusätzlich mit ihrer Propaganda. Ja, er wollte Soldat werden und am liebsten zur U-Boot-Flotte gehen und selbst einer jener verehrten U-Boot-Helden werden. Mitte 1944 war es dann soweit. Gegen den Willen der Eltern meldete sich der 16-jährige Grass freiwillig zum Militärdienst. Bevor er als Soldat in den Krieg ziehen konnte, musste er allerdings noch zum sogenannten Arbeitsdienst, den er auch als Kriegsfreiwilliger leisten musste. Da Grass künstlerisch begabt war, durfte er die Wände des Kantinenraums seiner neuen Arbeitsstelle gestalten, anstatt Kniebeugen im Schlamm zu machen. Nicht alle hatten es so leicht wie er. Ein junger Mann, der im Gegensatz zu Grass nicht freiwillig hier war, lehnte es ab, ein Gewehr zu halten. Er weigerte sich immer wieder, und zwar mit dem kryptischen Satz: Wir tun sowas nicht. Dass ihm dies jede Menge Prügel von seinen Kameraden einbrachte, war noch das geringste Problem. Er endete schließlich im Strafgefängnis. Sein Verhalten hatte außerdem Folgen für alle Arbeitsdienstmänner. Von nun an war der Ton schärfer und der Drill strenger.
Link Nummer 3. Desillusionierung in Berlin und Gefangennahme.
Spätherbst 1944. Als der Zug gegen Abend in quälender Langsamkeit in Berlin einfuhr, erschrak der mittlerweile 17-jährige Soldat Günther Grass mit einem Mal. Konnte das, was er gerade wahrnahm, real sein? Wo er auch hinsah, Zerstörung. Hier brannte es, dort zwei Bombenkrater und mehr Häuserschluchten als Häuser. Die Wochenschau hatte bisher nur sehr vereinzelt Aufnahmen von Ruinen gezeigt. Und wenn, dann immer gespickt mit Durchhalteparolen. Am folgenden Morgen die nächste Überraschung. Grass wurde der Waffen-SS als Panzersoldat zugeteilt, also nicht der ersehnten U-Boot-Flotte. Den verblendeten 17-Jährigen störte das jedoch nur wenig. Er sah die SS als Elite-Einheit. Der erwachsene Grass resümiert, obwohl er selbst nie auf jemanden schoss, kann er sich 60 Jahre später nur dafür schämen, damals so gedacht zu haben. Dass er der SS beitrat, ist für ihn nicht entschuldbar. Er hätte die Pflicht gehabt, aufmerksamer zu sein und von den Verbrechen zu wissen. Doch der jugendliche Grass hörte nicht und fragte nicht. Im Schnelldurchlauf wurde er nun an veralteten Panzern ausgebildet. Wo waren die modernen Kampfpanzer aus der Wochenschau? Und die Ausbildung war zermürbend. Grass erfuhr viele Schikanen von ausgedienten Soldaten, die ihren aufgestauten Hass an ihm ausließen. Von Anfang an beorderte man ihn zum morgendlichen Strafdienst, was bedeutete, dass er in seiner Frühstückszeit Kaffee durch den Schnee von einem zum anderen Ausbildungslager tragen musste. Er rächte sich, indem er jedes Mal etwas Kaffee aus der Kanne ließ und sie mit Urin auffüllte. Rückblickend, denkt Grass, war es vielleicht dieser tägliche kleine Racheakt, der ihn die Fassung bewahren ließ. Eingesetzt wurde Grass schließlich als Ladeschütze in der 10. SS-Panzerdivision Frunsberg. Lange zu dienen hatte er jedoch nicht mehr. Kaum 5 Monate waren es, bis er Ende April 1945 verwundet wurde. In den Wochen davor geriet Grass mit seinem sich lichtenden Trupp mehrfach hinter die Feindeslinien der vorrückenden Roten Armee, überlebte aber ein um das andere Mal mit großem Glück. Letztlich entkam er dem Iwan, wie sowjetische Soldaten damals abwertend genannt wurden, nur mit der Hilfe eines erfahrenen Obergefreiten. Dem schloss er sich an, nachdem sich sein Panzertrupp vollends aufgelöst hatte. Der Obergefreite befahl ihm für den Fall einer Gefangennahme, seine SS-Uniform gegen eine Wehrmachtsuniform zu tauschen. In der Uniform mit der Doppelrune wäre ihm der Genickschuss sicher gewesen. Zur Gefangennahme kam es allerdings nicht mehr. Stattdessen schied Grass verwundet aus dem Krieg aus. Am 20. April 1945, dem Geburtstag Hitlers, bekam Grass im brandenburgischen Spremberg einen Granatsplitter ab. Bei dem Gefecht mit sowjetischen Soldaten erwischte es auch den Obergefreiten, ihn allerdings heftiger als Grass. Grass wurde lediglich am Oberschenkel und an der Schulter verletzt. Dem Obergefreiten fetzte es die Beine weg. Als der Obergefreite später im Lazarett kurz zu sich kam und erschrocken nach unten sah, wollte er nur eine Sache wissen. Grass sollte ihm zwischen die Beine fassen und nachsehen, ob er dort unverletzt war. Die Szene blieb Grass so stark in Erinnerung, dass er sie ein gutes Jahrzehnt später in der Blechtrommel literarisch verarbeitete.
Blink Nummer 4. Der doppelte Hunger.
Es war der 8. Mai 1945, als die US-Armee nach Marienbad kam. Günter Grass wurde im Lazarett von US-amerikanischen Soldaten gefangen genommen. Adolf Hitler war bereits tot und der Krieg verloren, wenn auch noch nicht gänzlich vorüber. Den sogenannten Zusammenbruch, also die Kapitulation des Deutschen Reichs, hatte Grass jedoch kaum wirklich vernommen. Er, der kaum mehr etwas anderes kannte als Krieg, konnte sich das Ganze nur als eine Art vorübergehende Gefechtspause vorstellen. Versuchte Grass später, die Schichten der Zwiebel abzutragen und darauf zu kommen, was er wohl in Gefangenschaft gedacht hatte, kam ihm vor allem eins in den Sinn: Hunger. Nie zuvor hatte er so gehungert. Erst Jahre danach verstand er, dass sein damaliger Hunger nicht mit jenem zu vergleichen war, den jüdische Gefangene in den Lagern erfahren hatten. Die Soldaten erlaubten den Häftlingen immerhin noch die genau abgezählte Menge von 800 Kalorien täglich, was sich auf einen Dreiviertelteller Graupensuppe und ein Stück Brot belief. Dennoch, der Hunger ließ nichts anderes außer sich selbst gelten. Er war immer da, fraß alles Denken auf. Grass wurde bald verlegt, er kam von Marienbad in das von der britischen Armee betriebene Munsterlager. Unter den Gefangenen organisierte man sich hier, sodass die Tage Inhalt bekamen, man gab sich gegenseitig Kurse. Grass blieb aus dieser Zeit vor allem ein Kochkurs in Erinnerung. Er belegte ihn einzig und allein aus Hunger, obwohl er eigentlich besser Mathematik nachgeholt hätte. Immerhin hatte seine Schullaufbahn bereits mit 16 Jahren geendet. Den Kurs gab ein südosteuropäischer Koch. Er hatte, wie er erzählte, schon in sämtlichen Grand Hotels für ungarische Grafen gekocht, von Bukarest bis Budapest und darüber hinaus. Ob dem so war oder nicht, dieser Koch war ein unnachahmlicher Meister der Beschwörung. Allein durch seine Worte ließ er sämigste Suppen entstehen. Und so aßen Grass und seine Mithäftlinge Tag für Tag Tafelspitz an Meerrettichsoße, Hechtklößchen oder getrüffelten Wildreis mit glasierter Fasanenbrust, ohne tatsächlich zu essen. Neben dem tatsächlichen Hunger litt Grass jedoch noch unter einem zweiten. Grass war Gefangener seiner Begierden, von früh bis spät konnte er nur an das eine denken. Da half es nicht, dass ihn finnische Krankenschwestern pflegten. Der zweite Hunger war sein ständiger Begleiter und ließ ebenso wenig Raum für andere Gedanken wie der erste. Grass gewann dennoch bald wieder an Kraft, was vor allem daran lag, dass er nochmals in ein weiteres Lager verlegt wurde. Dort gab es nun mehr als 1000 Kalorien täglich zu essen und damit mehr als mancher bekam, der in den zertrümmerten Städten lebte. In Gefangenschaft sah Grass auch erstmals Bilder aus den Vernichtungslagern. Da waren Leichenberge zu sehen, völlig abgemagerte Körper und natürlich die Öfen. Grass wollte nicht glauben, dass Deutsche dies getan hatten. Auch seine Mitgefangenen dachten so. Man hielt es für Feindespropaganda. Ja, wenn er auch verunsichert war, glaubte Grass zu diesem Zeitpunkt noch fest an die deutsche Überlegenheit.
Link Nummer 5. Grass Wanderjahre.
Grass hatte Glück im Unglück. Dank eines verkapselten Granatsplitters in seiner Schulter erklärte ihn die britische Armee für arbeitsuntauglich. So blieben ihm die walisischen Arbeitslager erspart, in die viele seiner Mithäftlinge aus dem Munsterlager verschifft wurden. So stand er mit einem Mal kurz davor, freizukommen. Dazu fehlte ihm jedoch eine Heimatadresse. Und Grass hatte keine Heimat mehr. Nachdem die Rote Armee Danzig im März 1945 erobert hatte, war die Stadt ein einziger Trümmerhaufen. 90% der Innenstadt waren im Kampf zerstört worden. Doch auch hierfür fand sich eine Lösung. Grass' Lagerkumpel Philipp, der nicht so viel Glück hatte und nach Wales verschifft wurde, gab Grass seine eigene Heimatadresse. Und so zog er am 24. April 1946 mit viel britischem Schwarztee im Gepäck nach Köln-Mühlheim. Doch was sollte er im zerbombten Köln tun? Und was sollte er überhaupt tun? Philipps Schwester vermittelte ihm eine Stelle auf einem nahegelegenen Bauernhof. Dort war es jedoch kaum auszuhalten. Ein bezauberndes, blondes Flüchtlingsmädchen wurde vom Bauern sexuell ausgebeutet und ein schnarchender Stallbursche trieb ihn in den Wahnsinn. Also ging die Reise weiter ins Saarland. Grass bemerkte jedoch schnell, dass die Menschen hier besonders stark hungern mussten. Die französische Militärregierung wollte die Bevölkerung nachträglich bestrafen. Grass zog es nun in ein westlich des Rheins im Hunsrück gelegenes Bauerndorf, wo ihm der Hunger jegliche Skrupel austrieb. Schwarztee zum Tausch war keiner mehr da. Also las er für ein Stück Speck und ein paar Kartoffeln einer Bäuerin all das aus der Hand, was sie hören wollte. Auf ihrem Hof begann er bald darauf auch eine kurze Affäre mit der jungen Inge, der früh verwitweten Schwägerin der Bäuerin. Ihr Mann war bereits vor 2 Jahren in Stalingrad gefallen. Rückblickend fragt sich Grass, wieso er nicht länger auf dem Hunsrück blieb. Wieso gab er die Sommernächte mit Inge unter dem Hunsrückhimmel auf? Grass war einfach getrieben, vollkommen rastlos. Ein Grund für seine Rastlosigkeit? Während dieser ganzen 1,5-jährigen Reise durchs Trümmerland wusste er nicht, ob seine Eltern und seine Schwester überhaupt noch lebten. Grass suchte jedoch auch nicht aktiv nach ihnen, sondern ließ sich vom Schicksal treiben, blieb ohne festen Wohnsitz, zog völlig entwurzelt weiter und weiter. Zunächst ins Weserbergland, bald darauf nach Göttingen. So viel Glück wie auf dem Hunsrück hatte er nicht mehr. Weitere Heuabenteuer im Trümmerland blieben aus. In Göttingen traf Grass auf einen Schulfreund. Dieser überredete ihn, ihn zum provisorischen Schulunterricht zu begleiten, um dort sein Abitur nachzuholen. Grass, der seit mehr als 3 Jahren keine Schule mehr von innen gesehen hatte, hielt ganze 2 Stunden durch. Der Grund für seinen Aufbruch war diesmal jedoch nicht seine Rastlosigkeit. Er hielt es nicht länger aus, weil der Geschichtslehrer die offensichtlichen Verbrechen der Nationalsozialisten verschwieg und stattdessen über den 30-jährigen Krieg referierte. Den Glauben an die Überlegenheit des ehemaligen Deutschen Reichs hatte Grass zu diesem Zeitpunkt endgültig abgelegt.
Blink Nummer 6. Wiedersehen mit der Familie und Hunger nach Kunst.
Endlich kam es zum lang erhofften Wiedersehen. Wir befinden uns mittlerweile im Winter 1946. Mehr als 2 Jahre hatten sich Grass und seine Familie nicht gesehen. Nicht einmal ein Lebenszeichen hatten sie voneinander erhalten. Nun hatte er endlich eine Nachricht bekommen. Ja, die Familie lebte, auf einem Hof in der Nähe von Köln. Eigentlich hatte Grass sie überraschen wollen. Doch wie es das Schicksal wollte, liefen sie sich bereits am Kölner Hauptbahnhof in die Arme. Und dann standen sie sich auf einmal gegenüber, hilflos, um Fassung ringend, sich umarmend. Der mittlerweile 19-jährige Grass erkannte seine Eltern kaum wieder. So abgemagert standen sie in ihren viel zu großen Wintermänteln vor ihm. Und was sollte man reden? Zu viel war geschehen, wofür es keinen Ausdruck gab. Manches kam später zu Wort, einiges nie. Die Gewalt hatte die sonst redselige Mutter verstummen lassen. Einzig die jugendliche Schwester machte einen unversehrten Eindruck auf Grass. Erst viele Jahrzehnte später erfuhr Grass von seiner Schwester, was damals geschehen war. Um die Schwester vor einer Vergewaltigung zu schützen, hatte sich Grass' Mutter den sowjetischen Soldaten ausgeliefert. Grass' Vater hatte ihm derweil schon, wie er stolz verkündete, eine Ausbildungsstelle in einem Büro besorgt. Doch Grass wollte davon nichts wissen. Er hatte sich entschieden. Er wollte Künstler werden, wie er auch zu verstehen gab. Vielleicht, denkt sich Grass beim Erinnern, war es gerade diese Konfrontation mit dem Vater, die ihm zweifellos vor Augen geführt hatte, dass er Künstler und nur Künstler werden wollte. Und konnte. Die Kunst war seit jeher sein dritter Hunger. Grass hatte immer viel gelesen und Gedichte geschrieben. Doch die bildende Kunst reizte ihn am meisten. Um seinen dritten Hunger zu stillen, wollte er es daher bei der Kunstakademie in Düsseldorf versuchen. Professor Enseling gab ihm jedoch zu verstehen, er solle erst eine Ausbildung als Steinmetz machen, also zunächst das Handwerk erlernen, bevor er es mit der Kunst versuchte. Gesagt, getan. In den Jahren 1947 und 1948 absolvierte Grass ein Praktikum bei dem Steinmetz Göbel in Düsseldorf. Während er an Arbeitstagen lernte, mit dem Schlegel gleichmäßig Schlag auf Schlag zu setzen, verbrachte er die Wochenenden tanzend in der Düsseldorfer Altstadt, vor allem in den Tanzlokalen Wedig und Löwenburg. Grass liebte den transatlantischen Blues, Lieder wie »Don't Fence Me In«. Beim Tanzen konnten die ehemaligen Soldaten am ehesten vergessen, worüber immer noch nicht geredet wurde.
Blink Nummer 7. Mit Fleiß an die Kunststudien.
Mehr oder weniger versehentlich war Grass in ein normales Leben gerutscht. Morgen für morgen fand er sich in derselben überfüllten Straßenbahn in Richtung Steinmetz wieder. Wie ein gewöhnlicher Handwerker. Doch während all der Zeit galt sein eigentliches Streben der Kunst. Er bewarb sich wieder an der Kunstakademie und wurde tatsächlich genommen. Grass kam in die Bildhauerklasse von Professor Sepp Magis. Magis ließ ihn einen überlebensgroßen spätrömischen Frauenkopf aus Gips in Modellierton kopieren. Als Steinmetzpraktikant musste Grass noch hartes Material wegspitzen. Jetzt lernte er im ersten Semester, weiche Masse aufzutragen und grün-grauen Ton zu formen. Und nach anfänglichem Gram Er wollte lieber Akte zeichnen, was er später auch durfte, bereitete ihm die Arbeit Spaß. Grass besaß im Gegensatz zu seinen Kommilitonen etwas, was unter den angehenden Künstlern als verpönt galt, ihm aber zugute kam: Fleiß. Darüber hinaus war er es gewohnt, früh aufzustehen. Meist war er morgens der Erste, der die Kunstakademie betrat, und abends der Letzte, der sie verließ. Alle 10 Finger mit Ton befasst, so fühlte sich sein Glück an. Grass war so versessen auf die Arbeit, dass er an manchen Samstagabenden das Lüftungsfenster einen Spalt weit offen ließ. So konnte er tags darauf heimlich in die Akademie klettern, um auch sonntags an seinen römischen Tonköpfen zu arbeiten. Einmal gelang es ihm sogar, eine Bekanntschaft aus der Löwenburg zu überreden, ihn zu begleiten und ihm für seine zeichnerischen Studien Aktmodell zu stehen. Apropos Akte. Grass wechselte letztlich wegen eines Streits mit Sepp Magis zu Otto Pankok. Magis duldete keine Obszönitäten, wie er Nacktheit nannte. Und Grass wollte sie in seinen Plastiken nicht aussparen. Er, der Rebell, Magis, der Konservative. Das Ganze wurde zum Politikum, bis die beiden miteinander brachen. In dieser Zeit begann Grass sich auch generell zu politisieren. Der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, war ihm verhasst. Vor allem ärgerte ihn die Scheinheiligkeit, mit der der CDU-Politiker Posten an Altnazis vergab. Seinen Lebensunterhalt verdiente Grass als Musiker im Lokal zum Chikosch auf der Andreasstraße, in der Düsseldorfer Altstadt gelegen. Nacht für Nacht spielte er nun gemeinsam mit seinem Kunstfreund Horst Flötchen Geldmacher im Chikosch. Flötchen an der Flöte, er am Schlagzeug. Die Nächte dieser Zeit würde er bald ausführlich in der Blechtrommel verewigen. Die Akademie sah ihn von da an bloß noch selten. Und ohnehin plagte ihn das Fernweh. Anfangs noch geliebt wegen all der Möglichkeiten, der Tanzlokale und verschiedenen Ausstellungen, wurde ihm Düsseldorf bald verhasst. Denn die Stadt war bevölkert von Wirtschaftswunderprofiteuren, die mit ihrem Reichtum angaben. Grass wollte weg, nach Berlin. Aber zuvor wollte er noch ein paar andere Länder sehen. Im Chikosch verdiente er genug Geld für Reisen, nach Italien, nach Frankreich und in die Schweiz. Und genau dort sollte er auch seine zukünftige Frau Anna kennenlernen.
Blink Nummer 8. Die Jahre bis zur Blechtrommel.
Pünktlich zum Jahresbeginn 1953 zog Grass schließlich nach Berlin, um dort ein weiteres Studium an der Akademie der Künste aufzunehmen. Zuletzt hatte er Berlin Ende 1944 gesehen. Als er die Stadt nun wieder sah, erkannte er, mehr als anderswo war hier zu spüren, dass Krieg geherrscht hatte, dass dies ein Land war, das besiegt worden war. Bald fand er eine kleine Wohnung in der Schlüterstraße, Damenbesuch nicht erlaubt. Am 18. Januar 1953 verabredete er sich erstmals mit seiner zukünftigen Frau Anna Schwarz. Dafür brauchte er Mut. Über 2 Wochen war er schon in Berlin. Jeden Tag hatte er daran gedacht, sie anzurufen. Bei ihrer kurzen Begegnung in der Schweiz hatte ihm Anna verraten, dass sie bei der Choreografin Mary Wigman in Berlin eine Ausbildung zur Tänzerin machte. Die beiden gingen Kuchen essen, flanierten durch Charlottenburg. Erst beim Tanzen im Lokal Eierschale kamen sie sich richtig nah. Etwas, wie Grass resoniert, was sich durch die gesamte Ehe ziehen würde. Beim Tanzen waren sie eins. Ansonsten lebten sie viel nebeneinander her. Trotz Bedenken ließ sich Grass auf eine Heirat ein. Annas Vater drängte das junge Paar dazu. Die Heirat machte Grass mit einem Mal wohlhabend, da Anna aus reicher Familie stammte. Während die Heirat geplant wurde, erkrankte Grass' Mutter jedoch an Krebs und starb im Januar 1954. Grass hatte ihr immer versprochen, mit ihr nach Italien zu reisen, es aber nie erfüllen können. Der Schwester, die verloren nach Rat fragte, was nun aus ihr werden sollte, konnte er keine Antwort geben. Grass war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mit seinem eigenen Glück. Weinen über den Tod der Mutter konnte er erst viel, viel später. Die Heirat fand ausgerechnet am 20. April 1954 statt. Hitlers Geburtstag, aber auch der Tag, an dem Grass den Krieg überlebt hatte. Das Datum hatte der pragmatische Schweizer Schwiegervater ausgesucht. Doch wie wurde Grass nun zum Schriftsteller? Ein entscheidendes Moment ist in der Mitgift von Annas Mutter zu finden. Sie vermachte ihm ihre Bibliothek, durch die sich Grass fortan las. Vor allem Alfred Döblins expressionistischer Roman Berlin-Alexanderplatz von 1929 beeindruckte ihn. Döblin wurde für ihn eine Art Lehrmeister. War es dieser Roman, der ihn zum Schriftsteller machte? Das gibt die Zwiebel nicht her. In jedem Fall aber konzentrierte sich Grass nun mehr und mehr auf das Schreiben, während die bildende Kunst in den Hintergrund rückte. Ein Gedicht, von seiner Frau eingereicht, wurde bei einem Wettbewerb des Süddeutschen Rundfunks mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Grass bekam daraufhin eine Einladung zur Gruppe 47, ein Schriftstellertreffen am Wannsee, dem auch Größen der Nachkriegsliteratur wie Heinrich Böll beiwohnten. In Paris begann Grass 1956, verschiedene Prosaskizzen auszuschreiben. Er wollte etwas Großes, ja Unübersehbares schaffen. Nachdem er den ersten Satz gefunden hatte, ging es leicht, Seite um Seite. Als er 2 Kapitel aus dem fast fertigen Manuskript 1958 bei einem Treffen der Gruppe 47 las, erkannten die Literaten sein Talent und verliehen ihm ihren Nachwuchspreis, der mit 14.000 Mark dotiert war. Ein Jahr darauf, 1959, veröffentlichte Grass Die Blechtrommel.
Das waren unsere Blinks zu Günter Grass autobiografischer Erzählung Beim Häuten der Zwiebel. Zum Abschluss dieses Titels gehen wir noch einmal ganz an den Anfang. Wie du bereits weißt, löste die Enthüllung von Günter Grass Mitgliedschaft in der Waffen-SS eine endlose Debatte in den deutschen Feuilletons aus. Der große Moralist der deutschen Nachkriegsliteratur hatte selbst eine dunkle Vergangenheit. Der Anlass dieses Skandals ging irgendwann in der Flut der Meinungsbeiträge unter. Doch wie soll man heute, Jahre später, darauf reagieren? Die Blinks zum Buch hast du nun gehört. Sie zeigten dir einen lesehungrigen, aber auch ideologisch verklärten Jugendlichen, der nach und nach von der deutschen Kriegspropaganda zum Soldaten gemacht wurde. Einen, der in den letzten Tagen des Krieges verletzt wurde, im Gefangenenlager halb verhungerte und sich anschließend durch ein zerbombtes Nachkriegsdeutschland schlug, der seine Ideologie nach und nach verlor und schließlich Künstler wurde. Um der Sache aber tiefer auf den Grund zu gehen, lohnt es sich für dich, Günter Grass Erzählung Beim Häuten der Zwiebel selbst zu lesen. Denn dort ist der Autor in seinen eigenen Worten präsent. Wir hoffen, wir konnten dich ein wenig mitnehmen in Grass Jugend und sein Leben im Nachkriegsdeutschland. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.